Ich möchte euch alle ganz, ganz herzlich begrüßen an diesem Christtag, dem Weihnachtstag, dem Fest der Geburt Jesu Christi. Ja, wir haben, genau, das kann man einblenden, wir haben jetzt Advent gefeiert, 4 Wochen lang, eigentlich fast schon 5 Wochen Advent gefeiert. Wir haben einen letzten Sonntag einen Adventsgottesdienst gehabt, wo wir dem Rechnung getragen haben, auch ganz bewusst. Und Advent, die Zeit der Vorbereitung auf das Kommen des Herrn. Und diese Adventszeit haben wir immer wieder wiederholt, ist auch eine Zeit, wo wir uns bewusst die Frage stellen, bin ich bereit, wenn der Herr kommt. Und die Ankündigung des Kommens des Herrn haben wir in vielfältigen Bibelstellen im Alten Testament. Also viele, viele Bibelstellen weisen darauf hin. Wir haben die eine oder andere Stelle gelesen aus den Propheten, aus den Psalmen. Und wie gesagt, es geht immer wieder auch um die Frage, bist du bereit, wenn der König kommt? Heute, am Weihnachtstag, wollen wir einen Text miteinander lesen aus einem Brief des Apostels Paulus, der in einem Satz, kann man sagen, das Weihnachtsgeschehen zusammenfasst. Ich lese aus dem Galaterbrief, Kapitel 4, den Vers 4. Da heißt es, als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Das ist Gottes Wort. Ein kurzer Vers, der die prägnantesten, wichtigsten Elemente des Weihnachtsfestes darstellt, und wir werden uns 4 Punkte miteinander ansehen. Gott sandte seinen Sohn, warum ist das überhaupt notwendig? Was hat es mit dieser Fülle der Zeit auf sich? Markus hat es schon angesprochen, Zeit, es gibt Zeitpunkte, es gibt eine Zeit, es gibt offensichtlich auch eine Fülle der Zeit. Geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Was bedeutet das? Diese 4 Punkte möchte ich gerne heute uns nahe bringen. Gott sendet seinen Sohn. In diesen Adventsstellen ist ja immer wieder von der Rettung die Rede. Gott sendet seinen, also im Alten Testament heißt es, Gott kommt, um die Menschheit zu retten. Es geht um die Rettung der Menschheit, die Rettung des Menschen. Der Herr kommt, heißt es. Stark und mächtig. Und ich habe auch da und dort mal darauf hingewiesen, dass der Mensch, wir Menschen nicht in der Lage sind, uns selbst zu retten. Deswegen sendet Gott seinen Sohn. Und es ist vielleicht eine Aussage, wo der ein oder andere sagt, naja, kann man das so sagen? Der Mensch ist nicht in der Lage, sich selbst zu retten. Ich kann nur sagen, bis jetzt haben alle Rettungsversuche fehlgeschlagen. Also der letzte dramatische Fehlschlag war, die dann im Zweiten Weltkrieg eskaliert ist. Auch dort hat ein Mensch behauptet, er kann uns retten. Hat die Menschheit ins Verderben gestürzt. Deswegen lesen wir im Alten Testament immer und immer wieder, Gott kommt, um zu retten. Und Gott sendet seinen Sohn. Und der Sohn ist Jesus Christus. Und der Name Jesus beinhaltet bereits dieses Faktum, dass Gott rettet. Der Engel kündigt Josef die Geburt Jesu an und er sagt, du sollst seinen Namen Jesus nennen. Und jetzt nun die Begründung dafür, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Und das ist der Name Jesus. Jesus ist ja eine griechisch, lateinisch eingefärbte Klang des Namens eigentlich hebräisch Jehoshua. Es ist dann zu Jesus geworden und im Lateinischen eben Jesus. Und das bedeutet, Yahweh, das ist der Gott des Alten Testamentes, rettet. Yahweh rettet. Und Gott sendet seinen Sohn Jesus in die Welt für diese Rettung. Und hier sehen wir die göttliche Natur Jesu. Eindeutig. Immer und immer wieder wird klar, dass viele Dinge, die im Alten Testament auf Yahweh, den Gott des Alten Testamentes, ausgesagt sind, sie werden in Jesus erfüllt. Jesus ist derjenige, der kommen soll, um uns Menschen zu retten, weil wir Menschen dazu nicht in der Lage sind. Diese Sendung des Sohnes Gottes geschah in der Fülle der Zeit. Und es ist interessant, wenn man sich mit diesen Begriffen der Zeit beschäftigt. Die griechische Sprache und auch die hebräische haben unterschiedliche Begriffe für Zeit. Und mit der Begriff, der hier verwendet wird, ist Chronos. Chronos kennen wir vom Chronometer, das ist der Zeitmesser. Und mit diesem Begriff Chronos ist der Zeitenlauf gemeint. Also nicht der Zeitpunkt, sondern der Zeitenlauf. Man könnte auch sagen, die Menschheitsgeschichte ist damit gemeint. Und das allein ist schon interessant, dass es in den Gedanken Gottes einen Zeitenlauf, eine Geschichte gibt. Eine Menschheitsgeschichte hat einen Anfang, hat eine Entwicklung und hat auch ein Ende. Das ist für uns vielfach selbstverständlich, ist es aber nicht. Dass wir Teil einer Geschichte sind. Und in der Fülle dieser Zeit, vielleicht könnte man auch sagen, am Höhepunkt dieser Menschheitsgeschichte oder vielleicht auch am Ziel dieser Menschheitsgeschichte, greift Gott ein und sendet seinen Sohn. Vielleicht könnt ihr heute mal, habt ihr heute noch mal eine stille Minute oder so und denkt mal über das nach. Da gibt es einen Zeitenverlauf und auf einmal ist die Zeit erreicht, dass Gott seinen Sohn in die Welt sendet und diese Zeit ist die Fülle der Zeit, der Höhepunkt, das Ziel. Vielleicht könnte man auch sagen Heilsgeschichte. Und unsere Zeitrechnung wird genau in diese zwei Perioden getrennt. Die Zeit vor Christus und die Zeit nach Christus. Und ich denke, das ist gut so. Es tut mir irgendwie leid, es schmerzt mich zu sehen, dass man versucht, das zu eliminieren. Also ob ihr das schon einmal gesehen habt, da gibt es dann so Begriffe wie vor unserer Zeitrechnung und nach unserer Zeitrechnung. Gemeint ist die Geburt Jesu Christi. Und das sind die zwei großen Perioden der Menschheitsgeschichte, die Zeit vor Christus und die Zeit nach Christus. Warum ist das so? Kann man das so machen? Und es ist interessant, es gibt ganz, ganz dicke Bücher, die das darlegen, dass die Zeit nach Christus eine andere ist als die Zeit vor Christus. Das ist wirklich ganz spannend und es ist auch interessant, dass die Länder auf der Erde, die christlich geprägt sind, die unterscheiden sich von den anderen Ländern. Und da geht es jetzt gar nicht um Perfektionismus, dass man sagt, die sind besser dran als die anderen, im Sinne von, dass sie bessere Menschen wären. Nein, sondern die Kulturen, die geprägt wurden von der Heiligen Schrift, von den Gedanken Gottes, die haben sich anders entwickelt als andere Länder. Und wie gesagt, es geht hier überhaupt nicht um Perfektionismus, denn wir sehen, und wir haben es auch in der Einleitung gehört, heute sehen wir, die Welt ist weit entfernt von irgendeiner perfekten Welt. Weit entfernt. Auch diese Länder, die ich jetzt angesprochen habe, die vom christlichen Weltbild geprägt wurden, sind weit entfernt, perfekt zu sein. Wir haben die Problematik des Kolonialismus, der den westlichen europäischen Ländern immer wieder vorgehalten wird und vielfach zu Recht natürlich. Rassismus, dass Menschen auf die wahnsinnige Idee kamen zu glauben, dass wir bessere Menschen wären. Missstände in den Kirchen, durch die Kirchen. Wir brauchen das und wir dürfen das nicht beschönigen. Und trotzdem sind diese christlich geprägten Länder zum Beispiel auch der Schwerpunkt der ganzen Migrationsdebatte. Warum kommen die Menschen hierher? Warum wollen sie hierher kommen? Sicher, Wohlstand, Freiheit, die Würde des Menschen, die Möglichkeiten, die in unseren Ländern geboten werden, sind sicher lauter positive Aspekte. Und das sind Dinge, die sind entstanden, nicht aus sich selbst heraus, sondern wie gesagt, da gibt es dicke Bücher, die belegen, die beschreiben, wie sich das entwickelt hat und warum sich das so entwickelt hat. Ich habe gestern und heute einen Psalm gelesen für mich, da heißt es, Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns. Das ist der bekannte aaronitische Segen, der Segen, den Gott auf sein Volk spricht. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, damit man auf der Erde erkenne deinen Weg unter allen Heidenvölkern dein Heil. Also der Segen Gottes ist da. Gott gibt uns seinen Segen, damit sein Name, der Name Gottes, der Name Jesu Christi, gerühmt wird, bekannt wird. Und es ist wirklich dramatisch, wenn jetzt wir als Länder, die von der Heiligen Schrift geprägt sind, wenn wir das aus unserer Kultur verbannen wollen, alles Christliche verbannen wollen. Da sägen wir uns den Ast ab, auf dem wir sitzen. Es tut mir wirklich weh. Denn Gott hat über die Jahrhunderte Großes getan und wir dürfen mit diesem Segen leben. Als die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Die Zeit vor Christus ist eine andere als die Zeit nach Christus. Und Gott sendet seinen Sohn als Licht in die Finsternis. Geboren von einer Frau. Da schließen wir jetzt an den ersten Punkt, wo ich betont habe, dass Jesus Gottes Sohn ist, der nicht Mensch in dem Sinn ist, wie wir es, also dass wir sagen, einfach ein Mensch. Und jetzt aber sehen wir die andere Seite, dass Paulus in diesem Vers betont, er ist von einer Frau geboren worden. Und obwohl er von einer Frau geboren wurde, betonen das Weihnachtsevangelium, dass Jesus Christus nicht menschlich irdisch gezeugt worden ist. Der Engel verkündigt Maria, der Mutter von Jesus, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und dieselbe Botschaft bekommt Josef, der Mann von Maria, der ja seine Frau entlassen wollte, weil sie schwanger war, bevor sie zusammengekommen waren. Auch ihm muss der Engel sagen, pass auf, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Eine ganz klare Botschaft, dass Jesus nicht menschlich, irdisch gezeugt worden ist, sondern Maria wurde durch die Kraft des Heiligen Geistes schwanger und hat dann den Sohn, ihren Sohn, ihren Erstgeborenen Jesus geboren. Das nennen wir das Wunder der Jungfrauengeburt. Menschlich völlig unmöglich. Menschlich völlig unmöglich. Und es wird immer wieder auch darauf hingewiesen, ja, solche sogenannten Jungfrauengeburten, das gab es immer auch in den diversen Kulten und Mythen, ägyptisch, griechisch und so weiter. Ich habe jetzt in dieser Weihnachtszeit das eine oder andere auch dazu gelesen. Also diese Mythen sind wirklich Mythen. Also da ist der Bericht der Jungfrauengeburt, wie Jesus auf die Welt gekommen ist, wirklich völlig anders. Aber wir Menschen heute haben Mühe damit. Jungfrauengeburt, das gibt es doch nicht. Das hat auch Josef gewusst, dass es das nicht gibt. Es ist also nicht so, dass wir die Einzigen sind, die damit Mühe haben. Aber natürlich, wir haben besonders Mühe damit, weil wir von einem materialistischen Weltbild geprägt sind, das sagt, ich glaube nur das, was ich greifen kann. Heiliger Geist, was soll das? Gibt's nicht. Und das ist ein Weltbild, das alles ausschließt, ein Weltbild, das alles ausschließt, was sozusagen nicht materiell ist. Wir sagen auch, das sei wissenschaftlich. Ist es aber nicht. Aber auf das gehe ich jetzt nicht ein. Das hat mit Wissenschaft gar nichts zu tun, ein materialistisches Weltbild. Das ist eine Ideologie, das ist eine Grundvoraussetzung, dass man sagt, in diese Welt kann Gott nicht eingreifen. Es gibt keinen Gott. Es gibt keinen Heiligen Geist. Das ist eine Grundvoraussetzung, die man annimmt, aber es hat mit Wissenschaft überhaupt nichts zu tun. Trotzdem, wir haben Mühe damit. Und ich möchte nur eines sagen. Wenn wir die Jungfrauengeburt wegdiskutieren wollen oder müssen, dann müssen wir auch die Auferstehung wegdiskutieren. Jesus ist von den Toten auferstanden, war 3 Tage im Grab. Das ist ein Wunder, das gibt's nicht. Aber wenn wir Jungfrauengeburt und Auferstehung wegdiskutieren, dann können wir die Bibel einpacken, dann brauchen wir keine Bibel mehr. Weil das sind Grundelemente des christlichen Glaubens und Kirchen, die das tun, die werden sterben. Wir brauchen einen übermenschlichen Retter. Wir brauchen Gott als Retter. Und von daher sollten wir uns nicht zu schnell von diesen Dingen abhalten lassen, sondern sollten bereit sein, das gedanklich aufzunehmen, dass es so etwas wie eine Jungfrauengeburt gibt. Das ist das klare Zeugnis der Heiligen Schrift. Und jetzt aber die Frage, warum ein Mensch? Gott hätte ja auch, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, in seiner göttlichen Macht, in seiner göttlichen Erscheinung kommen können und uns Menschen retten können. Warum war es notwendig, dass Jesus als Mensch geboren wird? Und ich denke, das ist eine Frage, die kann man jetzt so einfach beantworten. Ich möchte euch eine Geschichte dazu erzählen, die ich selbst einmal gehört habe. Und das ist eine Geschichte aus den USA. Ein Farmer, der auf seinem Hof, auf seiner Farm war. Seine Frau ist eine gläubige Frau gewesen. Er selber war ein Atheist und er war alleine zu Hause. Und es gab einen dramatischen Kälteeinbruch. Also das Temperaturen tief unter dem Nullpunkt. Und das hat dazu geführt, dass ein Vogelschwarm abgestürzt ist, mehr oder minder. Die konnten nicht mehr sich weiter bewegen in der Luft, sind also runtergefallen und sind dort gelandet auf dieser Farm und sind dort herumgeflattert wie wild, was halt nur möglich war. Und der Farmer hat das gesehen und wollte den Vögeln helfen, er wollte sie retten. Er hat sich überlegt, wie kann ich die Vögel retten? Ja, hat er sich gedacht, ich treibe sie in den Stall, wo also noch normale Temperaturen herrschten, dann können sie sich erholen und müssen nicht sterben. Ja, er beginnt also die Vögel hineinzutreiben in den Stall, aber ihr könnt euch vorstellen, was der Effekt war. Die sind davon gestoben. Kein Vogel lässt sich in einen Stall treiben. Ja. Und dann sagt der Mensch, also dieser Farmer hat sich gedacht, wenn ich doch mich in einen Vogel verwandeln könnte. Dann könnte ich ihnen sagen, dass ich sie retten möchte. Und wie er sich das so denkt, ist ihm plötzlich das Evangelium durch den Kopf geschossen. Und ihm ist bewusst geworden, dass Gott als Mensch in die Welt kommen musste, um uns Menschen sich zu offenbaren und um uns Menschen zu retten. An anderer Stelle sagt Paulus einmal, einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Ein Mensch musste uns Menschen erretten. Und wenn wir jetzt dann den vierten Punkt ansehen, dann werden wir noch klarer erkennen, warum das so wichtig ist, dass ein Mensch der Mittler zwischen Gott und uns ist. Der vierte Punkt lautet nämlich, geboren unter Gesetz. Jesus ist geboren in einer Kultur, in der das mosaische Gesetz gegolten hat. Und Jesus war diesem Gesetz untergeordnet. Und jeder von uns kennt Teile dieses mosaischen Gesetzes. Das sind die 10 Gebote zum Beispiel. Das ist eine Konzentration sozusagen dessen, was Gott uns Menschen mitteilen möchte. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen. Und es gibt also noch viele andere Gebote, wichtige Gebote. Gebote, Gesetze, die Gott gegeben hat, um uns Menschen zu sagen, was ist gut und richtig? Wie sollen wir leben? Und jeder von uns akzeptiert, dass die Realität, dass es Gesetze gibt. Jeder. Niemand von uns kann machen, was er will. Also ich erinnere nur an diese Verkehrsregeln. Landstraße maximal 80, innerorts maximal 50. Das machen wir. Und wenn wir es nicht machen, was ist dann? Dann bekommen wir eine Buße. Und das ist eigentlich kein sehr gutes Wort für das, was wir da bekommen. Es ist nämlich eine Strafe. Wir bekommen eine Strafe, damit wir die Schuld, die wir auf uns geladen haben, indem wir 100 gefahren sind über Land, abgelten können. Und das sind genau diese Begriffe. Die Buße, besser eine Strafe, eine Vergeltung, und unser Wort Geld kommt definitiv von, also dieser Begriff Geld steckt in Vergeltung drinnen. Oder man könnte auch sagen, eine Sühne. Das sind lauter Begriffe, die dasselbe beschreiben. Und dieser Begriff der Vergeltung, der wird vor allem im Zusammenhang mit der Schuld angewendet. Im Zusammenhang, wenn wir eine Leistung erbringen, haben wir den Begriff des Entgeltes. Da steht wiederum dieser Begriff drinnen. Und das genau ist die Situation, in der wir Menschen uns befinden, die unter einem Gesetz stehen. Wo das Gesetz übertreten wird, entsteht eine Schuld und für diese Schuld braucht es eine Sühnung, eine Vergeltung, ein Ausgleich muss geschaffen werden. Und die Problematik, in der wir Menschen uns befinden, ist die, dass Gott ein Gesetz gegeben hat, das kein Mensch halten kann. Keiner. Das ist unglaublich. Kein Mensch kann das Gesetz Gottes halten. Es gab immer wieder Menschen, die behauptet haben, nein, ich kann das. Zum Beispiel zur Zeit Jesu, die Pharisäer. Die haben immer wieder gesagt, wir können das Gesetz halten. Und Jesus musste ihnen immer und immer wieder erklären, beweisen, zeigen, dass das nicht möglich ist. Denken wir zum Beispiel an die Bergpredigt, die eine Erklärung des Gesetzes ist, was Gott sich damit gedacht hat. Und jetzt ist die Frage, wie können wir einen Ausgleich schaffen gegenüber dieser Schuld, die entstanden ist, weil wir das Gesetz übertreten haben. Und Jesus fragte mal in einer Predigt, was aber kann ein Mensch als Lösegeld für seine Seele geben? Fragt Jesus die Menschen. Was aber kann ein Mensch geben als Lösegeld, als Entgelt, als Vergeltung, als Sühne für seine Seele? Und Jesus reflektiert hier einen Psalm wiederum, Psalm 49, wo genau das zum Ausdruck kommt. Wo beschrieben wird, dass man für das Leben seines Nächsten, seines Bruders, du kannst es nicht bezahlen. Er muss davon abstehen auf ewig, heißt es, dass er die Grube, die Strafe nicht sehe. Darauf geht, also das ist der Bezugspunkt. Und Jesus gibt etwas später in demselben Evangelium die Antwort. Er sagt, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Hier wird Jesus als der Sohn des Menschen bezeichnet. Jesus ist gekommen als Mensch in diese Welt unter das Gesetz und er ist der einzige Mensch, der das Gesetz erfüllt hat. Jesus hat keine einzige Sünde getan. Jesus hat einmal gesagt, wer von euch kann mich einer Sünde überführen? Unmöglich. Jesus hat das Gesetz erfüllt und darum ist er in der Lage, sein Leben zu geben als Lösegeld. Und jetzt kommen wir zu unserem Predigtvers, der ja lautet, als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Auch hier sehen wir den Gedanken des Loskaufens, der Sühne, der Vergeltung, das Geld, das bezahlt wird, um eine Schuld zu begleichen. Es ist gewaltig, was das Kommen Jesu, wie wichtig das Kommen Jesu für uns Menschen ist. Es ist lebenswichtig. Und ich möchte noch einmal zurückkommen zu diesem Begriff der Zeiten. In der Bibel taucht dieser Begriff der Zeiten immer und immer wieder auf, weil eben die Heilige Schrift in einer geschichtlichen Zeitenfolge denkt. Und Paulus predigt in Athen, den griechisch geprägten Menschen, sagt er, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Und da sehen wir das, Denken Gottes in Zeiten. Es gab eine Zeit der Unwissenheit, die war vor Jesus. Und Gott hat diese Zeiten übersehen, denn Gott hätte ja schon viel früher richten können. Aber er hat gewartet auf das Kommen seines Sohnes, damit er uns loskaufen könne von dieser Schuld. Und jetzt heißt es, jetzt ist der Moment gekommen, dass er den Menschen gebietet, dass sie alle überall Buße tun sollen. Jetzt haben wir das Wort Buße in der richtigen Bedeutung, nämlich in der Bedeutung der Umkehr. Das ist ja der Begriff der Buße. Die Buße ist nicht eine Leistung, die ich erbringe, um gerettet zu werden, sondern die Buße ist eine Umkehr, dass ich eingestehe, dass ich vor Gottes Gesetz schuldig bin. Und dann heißt es weiter, weil er einen Tag gesetzt hat, wiederum dieser Zeitaspekt, er hat einen Tag gesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Das ist Jesus, der auferstanden ist aus den Toten. Und dadurch, sagt Paulus, hat die Welt den Beweis, dass er es ist und dass er die Autorität hat, auch die Welt zu richten. Was ist das für eine Weihnachtsbotschaft? Jetzt reden wir über das Gericht. Was ist das für eine Weihnachtsbotschaft? Mag sich vielleicht der eine oder andere denken. Aber ich möchte euer Denken in die richtige Richtung lenken, wie ein Springbild. Die Botschaft ist, du bist frei. Die Botschaft ist, du bist losgekauft. Die Botschaft ist, du kannst wahrhaftige Freude haben, weil der Gerichtsprozess abgewendet wurde. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft des Evangeliums, dass wir frei sind, das bezahlt ist. Und darum möchte ich schließen die Predigt mit diesem ganz, ganz wichtigen Vers der Weihnachtsgeschichte, wo die himmlischen Heerscharen singen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen. Wir sehen, dass durch das Evangelium, dadurch, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, Gott geehrt wird als Retter, als liebender Gott. Und die Menschen erfahren Frieden auf der Erde. Es ist ein Wohlgefallen für uns Menschen. Das ist die Weihnachtsbotschaft und die möchte ich uns allen heute zurufen. Wir sind frei. Wir sind losgekauft. Das Gericht wurde abgewendet. Wir dürfen uns freuen. Amen. Vater im Himmel, ich möchte gerne zu dir beten, voller Dankbarkeit. Du bist der lebendige Gott. Du bist ein liebevoller Vater. Du hast alles getan, um uns Menschen zu retten. Du hast deinen Sohn in die Welt gesandt. Daran dürfen wir heute denken. Ich bete darum, dass du diese Weihnachtsbotschaft in unserem Herzen hell leuchten lässt, dass wir uns wirklich freuen darüber, was es bedeutet, dass du durch deinen Sohn in die Welt gekommen bist. Ich bete darum, dass Weihnachten in unserem Herzen anbricht und hell leuchtet, dass es strahlt und dass wir auch unseren Mitmenschen davon berichten können.